schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Moin zusammen.
Servus.
Das war ganz lustig. Wir haben jetzt tatsächlich zum ersten Mal vorm Aufnehmen unser Intro selber gehört, weil wir das jetzt nämlich hier so schön
übers Pad laufen genau. lassen. Das ist ganz cool.
Ja.
Ist auf ein jeden lustig. Fall, ja. Ist mal was anderes, jetzt eine andere Perspektive.
Eine andere Perspektive.
Jetzt wissen wir mal, wie es so den Hörern geht, wenn die das zum ersten Mal hören.
Jetzt muss ich wirklich gar nichts mehr schneiden. Das macht Spaß, weil, also das Schneiden macht auch Spaß, habe ich jetzt nichts gegen, aber es ist ein bisschen lästig manchmal. Und dann, wenn man ja, die Folge mal schnell raushauen will, und man dann weiß, man muss vorher nicht noch schneiden, dann ist das tatsächlich ganz cool.
Ja.
Bietet sich auch gut an bei der Folge heute. Ist ja die nagelneue, heute erschienene Folge.
Wollte gerade sagen, wir nehmen am Freitag auf und die Folge kam raus am Freitag.
Genau. Und ich habe sie aber viel früher gehört.
Anna, also bevor wir jetzt richtig ins Detail einsteigen, natürlich kannst du sicherlich zwischendurch immer noch detailliertere Infos dann zur Folge geben.
Du bist die Expertin heute.
Nicht Timo, wie sonst immer. Erzähl mal, wie war's? Du warst nicht beim Record Release Feature letzte Woche.
Genau. Rohrbeck war da. Er hat zweimal das mit der Technik ein bisschen verkackt. Das war auch ein bisschen lustig. Er hat, waren halt immer so quasi Teile von der Folge, die gelaufen sind. Und meine Nachbarn sind laut.
Da läuft Musik aber.
Egal.
Und danach kann man immer so Szenen, die halt ja zusammen auf der Bühne performt haben, die nicht im zu Ende geschnittenen Hörspiel gelandet sind, sondern die Szenen aus dem Buch sind. Und dann konnten Menschen aus dem Publikum sich vorher bewerben und so ein bisschen ja mitsprechen dann. Und das waren interessante Einblicke auf jeden Fall.
Warum hast du nicht mitgespielt? Ist die eigentlich wichtige Frage.
Ich bin im Klausurstress versunken. Ich habe mir die Anmeldung...
Billige Ausrede.
Aber ganz schlechte Ausrede. Ganz schlechte Ausrede.
Aber als wir uns dann hinterher das angeguckt haben und ich mir auch angeguckt habe, wie die anderen das geschauspielert haben, war ich doch auch sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Weil du dann so krass gewesen wärst, dass du den anderen nicht zeigen wolltest, dass sie es alle so schlecht können.
Genau. Nee, es war sehr lustig. Er hat zweimal den falschen Abschnitt quasi eingespielt. Beim ersten Mal hat er nach der Szene, die sie selber gespielt haben, nochmal den Anfang laufen lassen aus den ersten Szenen. Und dann irgendwann ist es so ein bisschen gesprungen und dann hatten sie erstmal noch ein bisschen Technik-Kuddelmuddel auf der Bühne. Und dann musste jemand kommen und er war so, ja, sein Schnittprogramm zeigt ihm keine Kapitel an. Deswegen muss er sich immer die Stellen anhören, wo er gibt und sich die markieren. Und das hat er wohl am Abend davor nicht mehr so ganz hingekriegt.
Och, er hatte einen Job, der gute Olli. Naja.
Es sei ihm verziehen.
Er ist halt Justus und damit nicht der absolute Technik-Nerd, ne?
Ja, es sei ihm verziehen, wie gesagt.
Und die Menschen von MinCorrect waren da. Die MinCorrect-Podcaster. Methodisch inkorrekt, sehr lustig.
Ach, also unsere Kollegen quasi.
Ja, quasi. Nein, ich kenne eigentlich den einen davon.
Grüße gehen raus an der Stelle.
Ich bezweifle, dass sie hier zuhören.
Egal.
Nein, aber ich kenne den einen eigentlich eher aus Alliteration am Arsch. Und
was für Podcasts kennst du, die ich nicht kenne?
So Deutsch-LK-mäßig.
Nö, das ist mit Reinhard Remford und Bastian Bielendorfer und die haben so einen Lava-Comedy-Podcast und daher kenne ich Reinhard Remford und er macht auch MinCorrect. Und die waren wohl da, Oliver Rohrbeck hat sie gegrüßt, weil er gesagt hat, ja, methodisch inkorrekt, was ich hier gerade mache und hat dann die vom Podcast gegrüßt. War auf jeden Fall sehr lustig, habe noch versucht, sie zu finden, aber das ist mir leider nicht gelungen.
Wir haben heute sehr viel besonders gemacht. Wir haben nämlich, bevor wir jetzt diese Folge am Freitag aufnehmen, hier zusammen bei Anna in der Wohnung gesessen und die Folge gehört. Ich habe sie zum ersten Mal gehört.
Ich auch.
Timo hat sie auch zum ersten Mal gehört. Anna zum zweiten Mal. Oder
genau.
Hast du die CD auch schon noch ein paar Mal?
Nee, die CD habe ich auch noch nicht gehört. Ich habe mich noch nicht wieder dran gewagt, seitdem ich da war.
Ja. Du wolltest quasi unbefangen jetzt hier in diese Besprechung reingehen.
Genau.
Das ist auch richtig so dann.
Dann lass uns mal in die Schwarze Rose einsteigen. Wir fangen an mit, wie ihr es kennt, mit dem Cover. Eigentlich bräuchte man dafür auch einen Einspieler. Den haben wir aber nicht.
Kommt vielleicht noch.
Ein Cover-Einspieler. Cover-Analyse, die Cover-Analyse.
Das Cover.
Ich finde das, wenn wir schon vom Cover jetzt hier reden, ist das Cover wirklich gut bei dieser Folge.
Das stimmt.
Das ist ein bisschen albtraumhaft auch, aber
das kann sein.
Geometrisch auf jeden Fall ein Meisterwerk, weil das sieht halt aus wie so ein Totenkopf in Rosenform. Also habe ich vorher noch nicht so gesehen, so vergleichbare Sachen.
Es
echt
ist irgendwie
gut.
Nicht so meins, so stilistisch, aber es ist gut gemacht auf jeden Fall.
Es
ja.
passt aber halt auch zur Folge.
Auch mit dieser Farbgebung. Dieses Schwarz mit rotem Hintergrund passt einfach, harmoniert.
Ja.
Warum magst du es nicht?
Ich bin einfach nicht so mein Style, glaube ich. Also ich weiß nicht. Also ich finde, so Totenköpfe wirken immer so ein bisschen wie so alte Tattoos. So Seemannstattoos. Ich weiß nicht. Irgendwie geben die mir immer so einen seltsamen Vibe. Deswegen mag ich die nicht so. Aber es ist ein gutes Cover einfach. Es ist einfach gut gemacht.
Wir erinnern dich daran, wenn du dir irgendwann einen Totenkopf tätowieren lässt.
Oh Gott.
Dann bist du, offiziell ein Seemann.
Oh ja.
Oder eine Seefrau in dem Fall.
Oder in dem Fall eine Rosenfrau. Weil es geht ja diesmal nicht an die Küste, sondern in die Weiden von Wesco.
In die Weiden oder in die Berge oder in beides oder einfach in die Landschaft?
Es war ja quasi ein Tal, also schon die Weiden da. Unendliche Weiden bei Bakersfield. Auch gut, weil die Region hat man noch nicht so oft gehabt.
Wobei Bakersfield kam schon ein paar Mal
so. Bakersfield, aber nicht in Verbindung mit so Landwirtschaft oder Rosen. Also das ist mal was Neues jetzt.
Bakersfield war aber auch schon, war vom Gefühl schon ein paar Mal drin.
Ja, 20, 30 Mal locker.
Ist ja auch, glaube ich, liegt so halber Weg. Also Rocky Beach, Bakersfield, Fresno. Fresno war auch schon ein paar Mal drin. Das
sind ja auch alles Großstädte, deswegen.
Es ist USA, da ist jede zweite Stadt eine Großstadt.
Ja, auf jeden Fall mal eine neue Perspektive. Das ist auf jeden Fall auch gut. Erfrischend für die Handlung.
Ja, lasst uns einsteigen. Mit der schwarzen Rose. Soll ich jetzt eigentlich durch die Handlung führen oder möchtest du das für diese Folge übernehmen?
Das können wir uns einfach aufteilen, glaube ich.
Das ist deine Folge heute, Anna.
Das ist meine Folge heute.
It's your time to shine.
Ja. Nutz die Chance.
Du kannst aufsteigen vom dritten zum zweiten. Oh. Ja,
dauert aber noch
will
ein bisschen.
Will ich das aber doch.
Du kannst auch vom dritten zum ersten Native aufsteigen.
Ja, das ist schon eher.
Nein, in der Folge mag ich Bob nicht besonders, aber ansonsten mag ich Bobs eigentlich ganz gerne. Also insofern, ich glaube, ich bleibe beim
dritten. Ja, deswegen ja. Wenn du Bob nicht magst, dann wäre ja heute deine Chance, deine Rolle zu verbessern. Das ist auch böse gemeint einfach.
Ich glaube, ich nehme nicht viel vorweg, aber Bob ist eine große Red Flag hier in der Folge. Ich weiß nicht, irgendwie gibt der mir Bad Vibes.
Bob ist ein Drama-Queenchen, muss man ehrlich sagen.
Warum liegen da Batterien so richtig farblich geordnet?
Die sind nicht farblich geordnet. Die mussten aus meinem Taschenrechner raus, weil ich den für Statistik gebraucht habe. Die sind leer.
Ach je.
Ach so. Wie viele Batterien kommen denn in deinen Taschenrechner rein?
4 und die anderen 3 waren auch leer. Die habe ich ausprobiert. Ich hatte nämlich voll die Panik gekriegt, weil ich morgens meinen Taschenrechner fast vergessen hätte, als wir die Klausur geschrieben
aber
haben.
Aber du hast einen Grafiktaschenrechner, GTR. Mhm. Warum sind da Batterien drin? Liegen so viele Jahre zwischen unseren beiden Abitura?
Ja.
Meiner wird einfach mit dem Akku aufgeladen, mit Ladekabel. Da müssen keine Batterien rein.
Tja.
Also in meinem Casio.
Gut für dich.
In meinem Casio, also den kleinen, in den nicht grafikfähigen, das ist auch Batterie, aber ja, den musste ich noch nicht einmal die Batterie wechseln, obwohl ich den halt seit der 6. Klasse habe.
Die nicht grafikfähigen haben aber auch oft Solar, muss man dazu sagen. Die haben auch noch eine kleine Solarzelle.
Ja, hat sie auch, das Ding.
Mein grafikfähiger nicht.
Aber grafikfähig habe ich ja tatsächlich gar keinen mehr. Ich habe ja ein iPad, wo mein grafikfähiger Taschenrechner drauf ist,
weil
wir uns damals nicht kaufen dürfen, über die Batterien, die da liegen.
Na, jedenfalls, wir steigen jetzt in die Handlung ein.
Anna. Justus bekommt ein Paket mit einer schwarzen Rose.
Ich dachte, Anna macht das jetzt.
2 Rosenpakete sind das eigentlich sogar, ne?
Aber Justus kriegt nur eins.
Genau, Justus kriegt eins und Mathilde hat auch eins sofort okkupiert, weil, warum nicht?
Stand halt ihr Name drauf.
Und dann versucht Justus irgendwie dieses Paket aufzumachen und erklärt irgendwie nochmal so lang und breit, wie er das jetzt mit einem Messer von unten aufmacht, weil sich das derjenige bestimmt nicht dachte, der das verschickt hat, weil das könnte ja auch was Gefährliches drin sein.
Siehe Fußballgangster, wenn man eine Briefbombe ist, will man ja nicht noch ein zweites Mal erleben.
Genau.
Sie haben gelernt.
Endlich mal.
Das erste Mal.
Und Bob sagt dann, ziemlich clever, Justus. Und ich finde es ganz komisch.
Der ist einfach beeindruckt von so einer maßgeblichen Intelligenz.
Das hat er nicht oft. Ich weiß auch nicht, was ihn da kurz irgendwie übernommen hat. Ob er abgedriftet ist. Vielleicht war er auch, hat er irgendwas vorher genommen. Er klingt ganz seltsam dabei.
Naja, wirklich auf jeden Fall sind sie dann kurz davor, das Paket zu öffnen und hören sie einen Knall und kriegen schon den Schock ihres Lebens und denken, oh Gott, das Haus wird gesprengt.
Genau.
Nein, wurde es nicht.
Zum Glück.
Sondern Tante Mathilde hat die Klappe zum Ofen einfach zuknallen lassen. Da frage ich mich immer noch, wie laut muss das gewesen sein, wenn ihr das in der Zentrale...
Das war doch die Terrassentür.
Sorry.
Sie hat die Terrassentür offen stehen lassen.
Ach so, so war das. Es ist trotzdem laut.
Sie hat die Terrassentür offen stehen lassen, die ist zugefallen wegen einem Windstoß.
Weil die nicht kaputt gegangen ist, die Scheibe.
Das hat mich gewundert. Das war verdammt laut.
Das war wie eine Bombe.
Das steht doch nicht direkt neben der Zentrale, oder? Habe ich jetzt einen Denkfehler von dem, wie ich mir schon vorstelle?
Aber das klang wie so ein russischer Bomber.
Das wäre auch mal für Destination Unknown geil. Schrottplatz vorstellen.
Boah, ob ich mich daran traue.
Ein kleiner Funfact am Rande, der Schrottplatz sah früher in den amerikanischen Büchern ganz anders aus, weil das Haus nicht auf dem Schrottplatz, sondern auf der Straße, auf der gegenüberliegenden Seite stand.
Das kann ich mich auch noch erinnern, aber für mich gehört das Haus mit auf den Schrottplatz.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Für mich
oder
auch.
Zumindest so am Rand an den Schrottplatz.
Ist
so
vielleicht
angrenzend.
Ein Neubau. Vielleicht haben die mal irgendwie geerbt zwischen zwei Fällen, haben dann ein neues Haus gebaut. Hm. Niemand weiß es.
Auf jeden Fall können wir mal überlegen, ob wir das mal irgendwann mal machen wollen. Geht's dann, aber rennen die dann dahin, weil sie denken, oh Gott, vielleicht ist Tante Mathilda was passiert, weil sie das Paket geöffnet hat.
Die Tante weggesprengt.
Oh Gott. Nein, Tante
Mathilda.
Ja, das
dachte sich Bob halt auch kurz.
Ja, das hat man gemeint, dass er ganz enttäuscht war. Ach, hier ist alles in Ordnung.
Der hat schon gedacht, endlich muss ich diesen Dreckschrottplatz nicht mehr aufräumen. Aber scheinbar hat es nicht ganz so funktioniert.
Endlich Ruhe.
Weil Tante Mathilda freut sich eigentlich total, weil sie hat sogar rote Rosen bekommen.
Und das nicht von den drei Fragezeichen.
Und nicht von Onkel Titus.
Nicht von Onkel Titus. Aber auch nicht von Inspektor Kotter.
Da schwärmt sie. Ist das eigentlich, ist das eine Schwärmerei von ihr?
Ich weiß es nicht.
Also ich hoffe nicht.
Inspektor Kotter?
Ich hoffe nicht.
Ich glaube, sie will gerne gewollt werden.
Ja, ich glaube so ein
Inspektor Kotter.
Sie mag es einfach im Rampenlicht zu stehen.
Ich muss, da tatsächlich ist mir jetzt so aufgefallen, als ich diese Folge gehört habe, beide, also sowohl Mathilda als auch Titus werden von den Polizeikommissaren gemocht, aus deren Sicht, beziehungsweise auch teilweise sogar in echt.
Sagen wir so, Lisa Merriweather.
Genau.
Onkel Titus.
Die will auch scheinbar was von Titus oder himmelt ihn zumindest sehr an. Und Mathilda hofft, dass sie was von Kott, naja, nee, ob hofft, weiß ich nicht,
gleich,
aber sie...
Gleich gesellt sich gerne.
Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht ist das auch so ein... Ach, guck mal, die ganzen Polizistinnen wollen immer was von meinem Mann. Jetzt muss ich auch mal was abbekommen von denen.
Eieiei.
Das ist so ein bisschen so ein Racheakt. Das war bestimmt
Naja, Justus zerstört die Illusion da schnell, indem er sagt, ja, solche Blicke sind mir aber eigentlich nicht aufgefallen.
Sehr unsensibel, wirklich.
Ja, aber das, also wenn es um Liebe Justus und Romantik geht, dann ist Justus mit Sensibilität aber auf jeden Fall raus.
Ja, das ist leider so.
Auf jeden Fall interessiert sie dann, was Justus denn bekommen hat. Dann geht es zurück. Justus macht sein Paket auf. Er kriegt aber keine roten Rosen, sondern nur eine einzige und die ist schwarz und verwelkt.
Mhm, getrocknet, extra.
Ja.
Und Totenköpfe
sind drauf. Genau. Also deutlicher geht's ja nicht. Es ist ein Symbol für den Tod.
Und auch auf jedem einzelnen Blütenblatt. Da frage ich mich doch auch, wie lange sitzt man denn dann, naja.
Wird ja im Buch erklärt, mit einer Schablone wird das gemacht. Ich würde gerne die Schablone mal sehen, wie klein die ist.
Viel Spaß dabei auf jeden Fall auch.
Das und du musst ja die auseinanderpflücken, weißt du? So, ja, das geht eigentlich, naja.
Aber gut. Diese Schablone einfach, das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Wie klein muss die sein? Die ist ja kleiner als ein 1-Cent-Stück.
Frag mich nicht, ich bin kein Experte.
Tja.
Justus sagt dann, finde ich ganz schön, die Todesrose bekommt einen Ehrenplatz in der Zentrale. Also zumindest solange wie der Fall ist, wird da noch schön angehängt. Und dann liegt aber so ein kleiner Zettel mit in dieser Box bei, wo das herkommt. Und Bob, der geht sofort ans Recherchieren, an die Recherchen.
Mit Erfolg.
Mit Erfolg, denn er findet heraus, die kommt von Monastery Rose, einem Kloster, wo sie Rosen züchten. Und da gibt es schwarze Rosen her, weil die einfärben die Rosen und da kommen die schwarzen Rosen. Und dann sagt Justus, gut, dann gucken wir nochmal, von wem das kommen könnte. Und dann ruft er in Monastery Rose an.
Und im Hintergrund hört man die Wahlscheibe noch. Wenn man da ganz genau hinhört, ich finde es richtig lustig.
Das ist halt das traditionelle Telefon, so wie schon die 50 Jahre vorher.
Ich finde es halt lustig, weil stell dir mal vor, irgendwann so in 50 Jahren hören die ganzen Menschen von dann, also die Kinder von dann, so 14, 15, hören die drei Fragezeichen-Folgen. Also lass uns mal gar nicht jetzt über die 1970er-Folgen sprechen, wo sie im Superpark erzählen, in Kalifornien verlaufen die Telefonleitungen noch oberirdisch oder sowas. Sondern die denken, was dreht sich da? Also wenn ich telefoniere, dann entweder habe ich mein Handy am Ohr, vielleicht hat man dann aber auch schon so einen Knopf im Ohr.
Oder so ein Hologramm-Ding.
Und das läuft über Gehirn oder so. Oh, ich denke daran, ich rufe jetzt Anna an und dann ruft der Chip automatisch Annas Chip in. Ja, ist vielleicht
das
ein bisschen
creepy.
Ja, ist es auch, aber was weiß ich. Wobei, die haben auch schon vor 30 Jahren gedacht, wir fliegen jetzt mit fliegenden Taxis rum. Also von daher.
Es bleibt auf jeden Fall immer Nostalgie, diese Wählscheibe.
Die ist cool. Immerhin, so bleibt man auch an der Vergangenheit hängen. Ich frage mich, ob es irgendwann mal Schrottplätze das Leben lang so gibt, wie man sich das vorstellt. Oder ob die Leute noch wissen, was ein Käfer ist. Dann.
Ein Käfer ist irgendein Tier, was vor 100 Jahren ausgestorben ist.
Nee, ich meine das Auto.
Ja gut, das werden die gar nicht mehr kennen.
Ich meine jetzt schon noch den...
Das weiß ich, aber die werden das nicht wissen.
Ich meine jetzt nicht, dass, naja. Auf jeden Fall gibt es keine Auskunft im Monastery Rose, weil die sagen, ja, wenn das speziell geschickt wurde, dann dürfen wir das nicht verraten. Und dann denken sie sich, ja gut, dann fahren wir halt einfach hin und machen einen Wochenendtrip. Das findet Bob aber gar nicht mal so gut, Anna.
Nee, der ist nämlich eigentlich schon verabredet und jetzt kommt nämlich eigentlich eine Szene, die gibt's nur im Buch, die habe ich aber live gehört. Nee,
erstmal müssen wir sagen, Red Flag nochmal dazu kommen, weil Bob sich eigentlich mit Leslie treffen wollte. Und was sagte er dann?
Er ruft nämlich an und hofft, während er anruft, dass er hier jetzt keine große Szene gemacht bekommt.
Das ist auch schon richtig affig.
Das ist auch so böse, wirklich.
Das ist vor allem gemein, als nicht
ob, affig. Ja, und gemein.
Als ob Leslie da eine große Szene draus macht. Und das
wir
wird,
kennen doch Leslie ja, eigentlich.
Und ja, eigentlich wird es in der Szene auch direkt entschärft. Die reagiert nämlich total verständnisvoll, eigentlich in dem Buch, und wettet erstmal,
ja, ja,
ob Bob ihr denn auch was mitbringt oder nicht und dass er das ja bestimmt vergisst.
Was kann das bloß sein dann? Naja, da kommen wir später noch zu.
Ja, und dann telefonieren die beiden auf jeden Fall kurz und ist leicht awkward, das Gespräch, fand ich. Aber es lag vielleicht auch an der Inszenierung.
Es war eher so ein bisschen Flirterei im Buch, also es kam stark rüber, wirklich, von beiden Seiten.
Ja.
Ich sag doch, Team Leslie. Jelena ist leider
du
passé.
Du bist Team Leslie, du bist Team Jelena.
Team Jelena, ja, ja.
Und mir ist es tatsächlich wurscht. Ich bin...
Du warst auch eher Jelena letztens.
Ja, aber es ist mir an sich egal.
Ach so, na, Jelena ist
ich
leider verflossen.
Ich bin Team Brenda, was?
Okay. Brenda ist schon weg, die gibt's nicht mehr.
Brenda ist Vergangenheit. Ne, ich bin, wie hieß sie hier noch aus Salztote, die Olle?
Sharon.
Kann sein, dass sie Sharon hieß.
Kann sein. Oder Cheryl.
Cheryl, ja.
Ja,
Cheryl.
Genau
Cheryl.
So.
Ich bin Team Cheryl, auch wenn das nie was wird.
Du
naja.
Kannst echt gut vorlesen, Leon.
Oh Gott, ich muss da gerade kurz an Uni gestern denken.
Nein, wir schweifen jetzt nicht ab, wir gehen jetzt nach Wesco.
Du weißt aber, was ich meine, Timo.
Ich weiß, was du meinst, aber wir gehen jetzt nach Wesco. Wir schweifen hier nicht ab.
Wir fahren nach Wesco und
Bobs Käfer wird fast platt gefahren. Der ist sehr erbost.
Von einem Motorrad, was im Hörspiel gar keine Rolle mehr spielt.
Das war, warum? Warum kam die überhaupt drin vor im Hörspiel?
Das ist total dumm, weil das ist eine Riesenszene im Buch, die eigentlich auch relativ wichtig ist.
Mhm. Das kam tatsächlich auch leider nicht mehr in der Live-Vorstellung vor.
Haben die da auch noch
gleich am Drücker.
Da darfst du gerne ergänzen jetzt.
Wollen wir jetzt Buch als Hörspiel?
Nee, das kommt gleich erst.
Okay.
Das waren jetzt andere, aber die sind wichtig für später, für so einen Tag später.
Okay. Die werden nämlich fast umgefahren von Motorradfahrern mit Totenköpfen, mit schwarzer Rose hinten drauf.
Mhm.
Und die fahren fast in Bobs Käfer rein und Bob ist sehr sauer darüber.
Verstehe ich aber.
Also sehr wütend.
Ein Auto ist ja schon was Feines, das muss ja nicht kaputt gehen.
Ne, auf jeden Fall ist das ganz, ganz kurz vor Monetary Rose und da reden sie dann wieder mit Lynn.
Das ist möglich.
Das kann
sagen,
sein.
Das ist möglich, das kann sein. Aber
also
das wiederholt sich ungefähr
sagen,
auf
wirklich.
Jeden Satz. Es ist einfach immer so, ich lasse alles am Schweben und ich gehe nirgendwo tiefer rein.
Das ist
aber
mir
wie
Buch
sie auch
gar nicht aufgefallen.
Am
gesagt.
Anfang, wie die Sprecherin dieses Das ist möglich am Telefon sagt, hört sich auch einfach an wie so ein KI-Sprech.
Das
ist
möglich.
Möglich.
Bitte versuchen Sie es später erneut. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Bis bald.
Es ist total monoton, aber es ist halt auch einfach, also genau so würde ich mir auch vorstellen, dass sie es vorlesen würde. Wenn,
ist
also
halt professionell auch.
Die gewählte Rufnummer ist leider nicht verfügbar.
Bitte versuchen Sie es später erneut.
Vielleicht sind wir dann erreichbar. Das ist möglich.
Das kann sein.
Der gewählte Kontakt ist leider nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Naja, Lynn ist ja zum Glück erreichbar, so jedenfalls physisch.
Physisch ist sie da und sie kriegen aber auch vor Ort keine Infos, weil sie auch vor Ort immer darauf betont, nein, ich darf das nicht sagen. Und dann kommt Bob mit seiner größten Stärke.
Sein Charme.
Sein Bob-Charme.
Er wickelt Frauen um den Finger.
Und das wäre wir?
Lynn um den Finger.
Also jetzt mal ernsthaft, diese Situation, stellt euch das doch mal vor, das wäre mir doch an Justus und Peters Stelle schon irgendwie unangenehm. Der hätte sich eigentlich jetzt gerade so mit Leslie getroffen, hat die voll versetzt, jetzt sind die da zusammen irgendwo einen Fall lösen und der flirtet erstmal mit der nächstbesten, die er findet, um ein Ergebnis zu erzielen.
Aber Bob braucht das für sein Ego. Es gibt halt solche Leute, die machen das nur, damit sie sich gut fühlen.
Ja, das kriegt er in dieser Folge leider nicht und danach ist er nur noch schlecht drauf.
Eben, deswegen. Es hat Knatsch und Tratsch.
Ja, es gibt so Menschen.
Was eine Red Flag. In dieser Folge richtig auffällig. Ich bin super unangenehm.
Ja,
es gibt halt solche Leute.
Aber Bob ist halt einfach, weiß ich nicht, der ist halt irgendwie wieder von gestern in dieser Folge. Was so mit, mach kein Drama, Mensch, ich will meinen Charme ausüben.
Auf jeden Fall klappt es halt bei ihm, weil Lynn sagt, ja okay, weil du es bist.
Auch, dass Lynn darauf eingeht.
Die ihn
meine Typen Güte.
Hat. Ja, aber die wollte das ja, die hat sie ja extra da.
Die wollte Bob?
Nein, die wollte, dass Bob da im Geschäft ist mit Justus und Peter.
Ja, und ich finde aber, es wirkt trotzdem so, als hätte es trotzdem irgendwie ein bisschen funktioniert. Als wäre das nicht ihr Plan das, gewesen, aber sie wäre so, oh, das ist aber jetzt besonders nett.
Bob ist halt der Nice Guy aus der Nachbarschaft, da kann man einfach keine Bitte abschreiben.
Ja, die Sache, der kann sie auch auf Finger wickeln, das ist, obwohl sie eigentlich wen hat.
Ja.
Das klappt dann nicht endgültig, um sie komplett zu bekommen, aber um sie, damit sie ihn schon ein bisschen anhimmelt, das klappt schon.
Ja, das stimmt.
Oh, der ist aber toll. Ja. Aber wird das bei dir nicht klappen, Anna? Du stehst doch auch eigentlich auf Bob.
Das finde ich so seltsam on the nose einfach. Das finde ich ganz komisch. Nee. Das
würde bei dir nicht funktionieren.
Ich würde da so gegenüberstehen, mir so denken. Okay.
Schade, Bob.
Du hättest ihn dann und dann geht er den nächsten. Ah ja, ich muss mal kurz hier.
Ja, ist so regeln. Unangenehm.
Na. Ja. Meine Freundin steht da hinten, aber na.
Zwei Infos.
Naja, dann findet sie die Infos nicht, weil die im Computer nicht richtig eingetragen sind.
Mhm. Und Justus fragt, wer denn noch Zugriff zu den Computers hat.
Und ich glaube, er sagt, wer hat den Zugriff zu den Computer, also Computer.
Zu den Computer, sagt er auch, ne? Vielleicht sagt er auch Computern, dann würde es wenigstens mit der Mehrzahl passen, aber er sagt Computer.
Hat er einen Flüchtigkeitsfehler gemacht.
Zu den Computer.
Er hat es doch nicht mit Technik, weißt du doch, der gute Olli.
Die Mehrzahl von Computer ist ebenfalls Computer.
Oh.
Es ist kein Fehler, das ist ja. Das Wort bleibt im Nominativ Plural unverändert. Eine Ausnahme bildet lediglich der Dativ im Plural, bei dem ein... Okay.
N. Computer.
Macht ja auch Sinn. Ein Computer, mehrere Computer und dann, bei dem dann ein N angehängt wird. Also...
Das N fehlt.
Das ist doch ein Fehler.
Ja, das N fehlt, also es wäre ein Computern.
Zu den Dativ Computern.
Ja. Sehr gut, wir hatten alle Deutsch-LK, wir haben es gerade bewiesen.
Ja, ich habe das nicht gerade nachgelesen. Ja, nein.
Mich stört aber auch allein schon dieses Zugriff zu. Es ist nicht Zugriff auf.
Ja, zu geht wahrscheinlich auch, aber es klingt halt einfach ein bisschen unrund.
Wer hat Zugriff zu den Computer?
Also ich glaube, im Vokabeltest irgendwo in England wird man natürlich einen Fehler kriegen. Ja, so in Frankreich oder England, wenn man da Deutsch im Test hat, dann ist es ein Fehler.
In Frankreich lernt man kein Deutsch, das weißt du doch. Da lernt man nur Französisch.
Aber auch nur nach Bauchgefühl.
Man lernt nach Bauchgefühl Französisch?
Ja, fragen wir Macron.
Ach so, ja, stimmt.
Der ist sich auch manchmal nicht ganz sicher, wie man das eigentlich ausspricht oder generell schreibt oder spricht und alles eigentlich.
Ja, weil Frankreich doch aus 1000 Dialekten besteht.
Naja, lasst uns weitermachen mit der Folge.
Richtig.
Denn dann erzählt Lynn noch so ein bisschen von dem, was gerade so abgeht. Es gibt unerklärliche Lichter im geheimen Garten, den keiner betreten darf, außer Mr. Keen.
Keaton,
sorry. Mr. Ken Keaton.
Ken Keaton?
Ja, Kommissar Kugelblitz halt, KK.
Und mir ist der Secret Garden, da gab es früher so ein Märchenbuch quasi, so ein bisschen düsteres Märchen für Kinder. The Secret Garden, finde ich, war ein sehr cooles Buch. Frag mich, ob das eine Anspielung ist. Aber wahrscheinlich eher ungewollt.
Niemand weiß es.
Nobody knows. Und dann reden sie über Tessa Palmer. Denn Tessa Palmer ist die, ich wollte gerade Rasenzüchterin sagen.
Das vielleicht auch.
Wo ich übrigens die ganze Zeit an Parmaschinken denken muss, aus irgendeinem Grund. Aber lass uns weiter machen.
An Mitch Palmer denken.
Genau, Mitch Palmer.
Aus Straße des Grauens.
Mein Name ist Mitch Palmer. Ihr werdet von mir hören.
Okay, Anna denkt an Parmaschinken. Ja, als Vegetarierin auch spannend auf jeden Fall.
Nein, es ist aber irgendeine ganz langweilige, normale US-Bürgerin. Die hat nichts mit Mitch zu tun.
Anna denkt an vegetarischen Parmaschinken.
Ah, ja,
ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Gibt es sowas? Das gibt bestimmt.
Du hast die letzten Tage hier immer vegane Leberwurst gegessen,
was ja auch
kein Problem ist, aber die roch 1:1 die Original-Leberwurst. Schmeckt sie auch 1:1 die normale Leberwurst. Ich finde das, also es ist okay, wenn man sich so Schinkenspeker oder so drauflegt, aber vegetarische Leberwurst klingt so unglaublich falsch. Und es fühlt sich so unfassbar falsch an.
Ach, es roch aber gut.
Ja, darum geht's nicht. Es geht darum, dass es einfach vom Gefühl her dieses ich nehme jetzt das Gröbste, was es am Tier gibt und irgendwie so die Reste werden zusammengekratzt, das mixen wir und essen wir. Und das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt wegen
vegetarisch. Mit Pflanzen auch.
Und das esse ich jetzt.
Ich frage mich aber, wer sich jetzt von uns mehr Gedanken machen muss über den Intake davon. Die Menschen, die es aus Fleisch essen oder die Menschen, die es aus Pflanzen essen?
Also ich will ja nicht sagen, dass es jetzt an Fleisch so, also der Gedanke ist auch eklig daran, dass es halt, also was da alles so drin ist, aber dieser Gedanke, dass da jemand auf die Idee kommt, Leute, das machen wir jetzt aus pflanzlich und dann aber auf die Idee zu kommen, das esse ich jetzt, ich finde zwar Fleisch auf keinen Fall und
aber verschimmelte Pflanzen, die esse ich.
Aber so Pflanzen, also so oder Reste von den Pflanzen, die, wenn die so 2 Wochen zu lange da gestanden haben und das quasi nicht mehr verarbeitet werden kann, dann machen wir daraus vegetarische Leberwurst.
Oh Gott. Meint ihr, das Blog-Seminar heute und die Klausur gestern, merkt man uns noch an? Ich glaube nicht.
Ich verstehe, aber der Gedanke ist mir wirklich gekommen. Also ich check das nicht. Also ist ja okay, dass ich will jetzt nicht sagen, dass du es nicht essen darfst oder sonst was, mach alles gut. Darum geht es mir gar nicht. Ich finde das nur seltsam.
Also mal runtergesetzt halt, ne? Ach so. Der Rest allem, ist nochmal erstlich runtergesetzt.
Vor allem, müsst ihr euch vorstellen, du sitzt daneben und sie isst das und du denkst dir, ich habe ohne Scheiß beim ersten Mal zu anderen gesagt, wieso isst du jetzt Leberwurst? Und so, ist es vegetarisch? So, die ist was? Ja, die ist vegetarisch. Anna.
Ja, vegetarisch.
Stopp. Du isst bitte keine. Was? Die ist doch nicht vegetarisch. Die riecht genauso wie echte Leberwurst, nur noch intensiver. Also, die riecht. Ich glaube, wenn man hier vor deinem Fenster steht und du stehst am Fenster und isst das, unten riecht man das.
Ja, das ist bei den ganzen Veggie-Ersatzsachen aber auch häufig so, habe ich festgestellt.
Ja, aber es riecht halt 1:1 so.
Nur niemals veganen Käse aufmachen. Das kriegst du nicht wieder aus deinem Kühlschrank, diese großen Wunden. Das ist sehr interessant. Ach,
du kannst
wirklich auch
so Stinkekäse kaufen. Dann kannst du sogar echten Käse nehmen.
Das riecht schlimmer als Stinkekäse.
Okay.
Das ist ganz komisch.
Nein, zumindest aber Bob gut. Hat ja Erfahrung hier mit Veggie, aus dem Buch jedenfalls. Er bestellt 2-mal in der Geschichte vegane Sachen oder vegetarische.
Oh, echt?
Warum?
Weiß ich nicht, würde nicht erinnern. Also an so einen Veggie-Burger und ich bei einer Szene, die halt im Hörspiel nicht drin ist, wo wir gleich zu kommen, auch wieder ein Veggie-Burger.
Ah, sie werden jetzt wieder politisch korrekt. Jetzt kommt eine neue, jetzt kommt eine neue Ebene dazu.
Vegetarisch.
Klimaschützer sind sie.
Klima, keine Indianer mehr nennen, sondern Indigene.
Genau.
Also, ich sag es, Leslie ist bestimmt vegetarisch.
Ja, das kann
und
sein.
Und deswegen muss Bob jetzt auch vegetarisch essen.
Ja, das Phänomen ist tatsächlich zu beobachten.
Ja, Bob passt sich halt immer gut an.
Ist das so?
Ja. Ich habe schon einen relativ großen Einfluss über Menschen so in meinem Umfeld, die auch auf einmal ganz viel Veggie-Stuff essen.
Interessant.
Also sag mal so, ich habe...
Oh,
also
ich erfülle gerade jedes Klischee, es ist ganz furchtbar. Also ich muss nur jetzt betonen, ich habe nicht gesagt, dass ich vegetarisch bin und rede da jetzt seit 10 Minuten
das
drüber.
Stimmt.
Das hat Leon angefangen.
Wir schweifen mal wieder ab.
Lasst uns bitte weitermachen, denn nachher treffen sich Lynn und die Jungs im Hotel.
Mit dem Veggie-Burger.
Im Hostel. Da ist er den Veggie-Burger.
Ja, irgendwie sowas anderes Veggie-mäßiges.
Auf jeden Fall Veggie.
Ja.
Justus kloppt sich wahrscheinlich 3 fette, richtig schön fettige, fleischige Cheeseburger rein. Mit extra Bacon wahrscheinlich.
Och, schmeckt doch.
Ja, aber um jetzt den Kontrast nochmal
aufzuzeigen. Ja. Deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht.
Haben wir eigentlich schon über Matteo geredet? Nein, ne?
Matteo.
Da reden die doch daher drüber.
Nee, die sind noch im Laden, wo sie sagt, dass er rausfliegt.
Ja. Ach so, Matteo wurde rausgeschmissen.
Matteo wurde rausgeschmissen und das ist jetzt das eigentliche Problem, was hier gelöst werden soll.
Matteo ist das
Matteo
Problem.
Matteo muss back.
Ja, weil Matteo einfach unrechtmäßig rausgeflogen ist.
Genau.
Unfair. Er hat nichts gemacht.
Das muss jetzt bewiesen werden.
Und Lynn mag ihn total gerne. Ich glaube, war das Zitat.
Nee, Justus sagt, du magst ihn ziemlich
sehr,
oder?
Das ist aber nachher im Hotel dann erst. Oder
das
Hostel.
Stimmt. Das kommt
da,
da hast du aber im Vorhinein schon recht gehabt und gesagt, ja, wetten, die sind hier zusammen.
Das hat man doch schon
nach
gehört.
Nach dem ersten Satz hast du das gesagt.
Das habe ich vor allem, ihr müsst euch vorstellen, ich habe letzte Woche Freitag das Record-Release-Feature gehört. Das gibt es ja auch immer schon eine Woche vorher. Und da kam diese Szene auch schon drin vor. Und ich war mir da schon sicher, ja, toll, die sind am Ende zusammen, das ist doch logisch.
Ja, dramaturgisch muss das halt so sein, das ist doch immer so.
Dramaturgisch müssen die immer ein Paar sein?
Dramaturgisch war es auf jeden Fall immer so, dass die ein Paar sind. Egal, ob jetzt irgendwie bei Rache der Samurai, wo es auch nur im Buch war.
Stimmt.
Oder
naja, das aber, ja.
Es gab Verschiedenes.
Auch hier, Roter Büffel, Alba und der komische andere Typ
das
da.
Das stimmt, auch wieder.
Stimmt.
Es ist immer ein Pärchen.
Das kann sein.
Immer ein...
Das ist möglich.
Das heterosexuelles Pärchen immer. Das ist einfach dramaturgisch so.
Ja.
Die Verbrecher oder in dem Fall auch die Auftraggeberin haben halt immer jemanden, deren Partner, der halt auch da irgendwie vorkommt.
Und einen guten Buchgeschmack in diesem Fall. Lynn hat nämlich ihre Lektüre dabei. Ich frage mich, ob die jetzt wirklich extra die mitgenommen hat, falls sie zu langweilig wird, während sie mit den drei Fragezeichen redet, oder ob sie die einfach immer mit sich rumträgt.
Ja, Mr. Langweilig Bob Andrews ist halt Einschläfern, manchmal so ein Placebo irgendwie.
Naja, auf jeden Fall erzählt sie dann noch so ein bisschen, dass es ja ein kleiner Betrieb ist und es eben darum geht, eine schwarze Rose zu züchten, was aber bis jetzt noch nicht so funktioniert hat. Aber eigentlich total wichtig ist, weil dieses Züchten von einer schwarzen Rose würde ganz, ganz viel Geld einbringen. Mhm. Und das versuchen sie eben in diesem speziellen Garten, den aber sonst keiner betreten darf. Und dann kommt eigentlich schon der große Knall. Weil erst Justus dann sagt, ja, Matteo, ihr seid doch zusammen. Du, Matteo.
Ziemlich sehr magst du den.
Und Matteo wurde dann entlassen, weil er hat Blitze auf dem Gelände gesehen. Also es gab ein paar ungewöhnliche
Vorkommnisse.
Und Matteo hatte gesehen, hat dann den gejagt und dann hat man ihm nicht geglaubt. Und als Dank wurde er entlassen. Finde ich auch sehr sympathisch.
Und Bob wird schon zickig, als er mitbekommt, irgendwie da sein neuer Flirtversuch hat schon jemanden. Und es wird nur immer schlimmer. Er wird kurz ein bisschen still.
Und dann
und löst er im Alleingang einen Riesenfall noch.
Genau, löst dann nebenbei nämlich, dass Lynn, also sie, die gerade mit denen da im Hostel sitzt, die Jungs zu sich holen wollte und Leslie die Pflanzen ausgeliefert hat.
Mhm. Und Leslie hat ja auch zu den dreien geraten.
Und die haben noch eine Wette abgeschlossen, dass Leslie gesagt hat, die machen das auf jeden Fall. Und Lynn gesagt hat, nee, im Leben kommen die nicht hierher gefahren.
Leslie wettet ganz schön viel in dieser Folge.
Ja, aber Bobs Kommentar war gut. Oh, diese Leslie.
Ja?
Der war richtig sauer, ne?
Der war richtig sauer.
Dass er hier
das war's mit Flirt mit Leslie.
Ich glaube, Flirtgelegenheiten hinters Licht geführt wurde. Peinlich.
Auch in den nächsten Folgen ist man nicht auf in den Büchern.
Ist das so? Echt?
Also die ich bereits gelesen habe, nicht. Aber die taucht eh selten auf.
Ich wollte gerade sagen, sie war aber lange weg auch und Peter musste auch erstmal noch sagen, deine langjährige Freundin Leslie Dimple, um für uns nochmal zusammenzufassen, wer das eigentlich war.
Als ob man die nicht kennt.
Apropos.
Ja, apropos zum fünften Mal.
Ich habe gerade zwei Dinge in meinem Kopf.
Apropos.
Zum einen, finde ich, könnten wir für diese Folge Destination Unknown uns lieber entweder das Kloster vorstellen oder diesen Garten.
Dann eher den Garten.
Ich finde den Garten cooler.
Das Kloster.
Den Garten vom Kloster.
Das Kloster ist in meinem Kopf ähnlich wie, genau.
Ist so ähnlich wie Shadowstone.
Ja.
Ja.
Aber apropos, du warst einkaufen.
Ich war einkaufen.
Wir müssen kurz einen Exkurs anschieben, den Timo-Exkurs. Wir machen jetzt Buch versus Hörspiel in einer ganz anderen Version. Wir spielen kein Anspiel an, keine Sorge. Aber Timo kann mal kurz erzählen, was er gemacht hat.
Ich bin Dienstag zu Thalia gegangen und habe erstmal geguckt.
Schleichwerbung des Todes.
Ja, ich bin zu einer großen deutschlandweiten Buch-Discounter-Kette gegangen.
Discounter. Es könnte auch noch ganz viele andere sein. Booksmith vielleicht.
Zum Beispiel.
Timo ist zum deutschen Booksmith
gegangen. Es war der Buchhändler meines Vertrauens in Wuppertal, da bin ich hingegangen.
Hast mit der Schwebebahn gefahren?
Ich bin mit der Schwebebahn gefahren.
Ja, das würde ich auch nicht machen.
Warum nicht?
Ja, da bleibst du hängen.
Ach Quatsch, die bleibt nicht hängen. Die stürzt nur, aber die bleibt nicht hängen.
Da bist du ja beim Fluss, meistens.
Ja.
Dann fällst du
90% im Fluss.
Ja. Abkühlung.
Naja, ich habe die Bücher gekauft, ich habe sie leider noch nicht gelesen.
Noch gar nichts?
Ich hatte keine Zeit, Klausurenphase.
Das Problem ist, du musst ja auch immer unsere Bücher lesen. Für die Folge. Du hast das ja gar nicht mehr so viel Zeit, die neuen Bücher zu lesen.
Ja, eben, das staut sich dann. Aber ich kann sagen, die Cover sind phänomenal. Also wenn man die jetzt nochmal im Real Life sieht.
Welche Bücher gibt es jetzt alle?
Also Unter Verdacht, also mit Morten der Fall, bin ich sehr gespannt drauf. Dann von Marco Sonnleitner ist das, glaube ich, da im Griff der Sandgeister. Hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen. Das Cover sind halt irgendwelche so Wellenhände, die Sand greifen.
Aber es hört sich richtig cool
es
an.
Klingt halt
also der
skurril.
Titel ist cool, glaube ich.
Der Klappentext klingt ein bisschen skurril mit so irgendwie, weiß ich nicht, gereinigten Sand, der dann irgendwie verschwindet und alles ein bisschen komisch.
Es könnte aber gut sein. Ich sag dir, das klingt so wild, das könnte wieder gut sein.
Und natürlich das Highlight, der neue Autor Fritz Schäfer mit seinem Spuk in Hollywood.
Da war nicht
phänomenales Cover auf jeden Fall.
Ich überlege mir tatsächlich, dieses Buch zu holen, einfach weil mich interessiert, was der neue Autor da geschrieben hat.
Ja. Kann er es oder kann er es nicht? Ich hoffe mal, dass er wirklich
wie André Marx bestimmt.
Er kann es garantiert, also ich habe da Hoffnung.
Ich bin gespannt, ob es bei ihm noch moderner wird, weil er noch jünger ist. Ob bei ihm die E-Scooter plötzlich, weiß ich nicht, an jeder Ecke stehen oder ob die, weiß ich nicht.
Es geht auf jeden Fall um Social Media, so ein bisschen in dem Buch. Die begleiten da so Geisterjäger, die immer auf den Social Media das hochladen.
Direkt schon mal ein Minuspunkt für Anna.
Das finde ich ganz, naja. Also ich meine, man muss sich auch erstmal drauf einlassen, vielleicht wird das ja auch richtig gut, aber wie gesagt, ich auch mit meinen, diese blöden Roller und naja, also ich kann es irgendwie nicht gut leiden, wenn die auf einmal so sehr super hypermodern sind. Ja, wir werden sehen. Vielleicht wird es ja gut.
Und das nächste Highlight natürlich noch von Rocky Beach Crimes. Onkel Titus ermittelt. Salto Mortale. Das darf man sich auch nicht verpassen. Deswegen, wird auf jeden Fall spannend, wenn die Klausurenphase rum ist. Da werde ich jetzt alles mal ein bisschen weglesen, den Stapel. Und dann berichte ich euch auch hier bald.
Ich bin gespannt, weil das wird ja ein bisschen dauern, bis wir die Folgen besprechen.
Das stimmt.
Das wird
ein Jahr dauern.
Nächstes Jahr.
Oder übernächstes sogar.
Wahrscheinlich eher werden. Ich habe gesehen, jetzt im September kommt Meister des Lichts.
Ach ja.
Und ich glaube, im Dezember kommt noch Weißes Auge.
Brauchbare Folgen. Die Bücher waren solide.
Bin gespannt, wann Salztote richtig rauskommt. Da freue ich mich ja drauf.
Die kommen ja außerhalb der Reihe. Die kommen ja zwischendurch nochmal drin.
Ja, aber ich bin aber gespannt, wann
es kommt. Nächstes Jahr.
Frühestens, vielleicht auch sogar erst übernächstes Jahr. Ja, auf jeden Fall kommen die beiden noch dieses Jahr. Vielleicht gibt es noch einen Adventskalender. Ich hoffe. Müsste eigentlich.
Müsste.
Das wäre geil, weil da freue ich mich drauf auf Adventskalender.
Oder generell irgendeine Weihnachtsfolge in irgendeiner Form.
Das kommen ja eigentlich nur Adventskalender.
Ja.
So richtig Weihnachtsfolgen gibt es ja eigentlich ganz selten.
Ich glaube, O Geisterbaum müsste dieses Jahr vertont werden.
Den habe ich letztes Jahr gelesen, der war gut.
Der war gut, der kommt schon nah an O du Finstere ran. Nicht ganz, aber er ist gut.
Warum reden wir nicht gerade im tiefsten Sommer über die Weihnachtsfolgen? Ich finde übrigens, wir sollten... das müssen wir mal in Ruhe über uns überlegen, wie wir mit den Weihnachtsfolgen umgehen, weil ich finde, die sollten wir auch würdigen vor Weihnachten, okay. Wenn wir darüber reden irgendwie, aber das können wir uns mal in Ruhe Gedanken machen. Das machen wir jetzt nicht on air, sonst wird die Folge viel zu lang und wir müssen weiterkommen.
Es soll ja schon Menschen geben, die jetzt im Weihnachtsmodus sind, nur so ein kleiner, aber egal, darum geht es jetzt nicht.
Wie lange dauert es noch, bis man die Schoko-Nikoläuse im Laden kaufen kann?
Nein, bitte, noch nicht. Erst Halloween.
Das müsste es doch jetzt auch schon langsam geben, die Halloween-Deko, oder?
Ja, es gibt schon ein bisschen Halloween-Deko. In den ganzen Stores,
diese ganzen
TK-Max und Gedöns. Da wo die ganzen...
Wir schweifen ab.
Bei Teddy auch.
Wir schweifen ab.
Bei deinem Billigladen des Vertrauens,
genau.
Anna.
Wir schweifen immer noch ab.
Der, der jetzt hier 10 Minuten vorher schon mit über vegan und nicht vegan mitdiskutiert hat. Da.
Wir müssen jetzt zu den veganen Rosen wieder.
Also wir sind jetzt immer noch,
wir sind immer noch. Bei Spencer O'Brien.
Genau, der sie belauscht.
Der sie belauscht.
Der erste heißt O'Brien, das war ganz dumm, weil ich das irgendwie das...
Aber ich finde O'Brien klingt doch besser als O'Brien.
Ja, O'Brien habe ich noch nie gehört.
O'Brien klingt nach als Autor. Ich habe schon in meiner letzten Folge hatte ich einen O'Brien. Ich kann das nicht wieder O'Brien nehmen. Ehrlich? Mir fällt aber sonst kein besserer. Wir nehmen O'Brien. Let's go.
Naja. Auf jeden Fall, der belauscht die vier beim Essen.
Er belauscht sie, ist auch eigentlich richtig asozial. Die sind nur so, Bob will sich nur an veganen oder vegetarischen Burger fetzen.
Gönnen und dann kommt sowas.
Ja, wirklich.
Ist der Geisterforscher, also auch noch sehr seriös natürlich.
Geisterforscher, denkt man zumindest. Die Jungs gehen sich dann oder wollen sich in O'Briens Zimmer umsehen, beziehungsweise Peter sieht sich um.
Und der Just, Wahrheitsfindung.
Der Wahrheitsfindung, das war nämlich deswegen kein Einbruch.
Und er verkackt es eigentlich im Buch. Diesen Echt? Einbruch. Ist das nicht bei dir auch gewesen? Das ist jetzt nicht die Szene, weil das ist nur eine kleine Szene.
Ja.
Aber er geht da halt rein im Dunkeln, schmeißt ein Buch um und so eine Wandergruppe aus der Nachbarzimmer, so weil die Wände so dünn sind, die kommen halt rein und wundern sich, dass das Buch da liegt. Peter kann im letzten Moment sich da... Ja genau, es sind nur halt Erwachsene, so 50-jährige Pfadfinder. Und Peter versteckt sich gerade noch hinter der Tür und die entdecken ihn nicht. Also das war wieder mal typisch Peter.
Naja, auf jeden Fall, Justus ist dann mit Bob zusammen auf dem Gelände der Rosenfarm.
Die verfolgen nämlich O'Brien, der jetzt irgendwie da seine Forschung anstellen will, weil es draußen so neblig sei, obwohl es das gar nicht ist.
Und dann
kriegt
Justus einen Haschimitenfürsten.
Auch mal was Neues.
Ich glaube aber beide irgendwie so ein bisschen, weil Bob stöhnt hinterher auch. Ich konnte
auch das
aus
nur
der Szene
Hörspiel.
Nicht ganz entziffern, aber beide stöhnen hinterher.
Ja, im Hörspiel
mal
schon.
Mit, schon mal.
Ja, aber Bob bedankt sich auch hinterher nochmal und sagt, der Schlag hätte gesessen. Also,
ja, ich glaube, im Hörspiel wurden wirklich beide niedergeschlagen. Im Buch war es so, dass Bob halt den Hotelbesitzer abgelenkt hat.
Es muss ja auch Bob niedergeschlagen werden, weil sonst macht das Ganze ja auch keinen Spaß, weil sonst fehlt irgendwie irgendwas. Von daher wurden natürlich beide niedergeschlagen.
Das ist so unfair. Im Buch hat Bob wirklich mal Glück gehabt und im Hörspiel wird er einfach trotzdem wieder reingebaut mit K.O.-Schlagen. Das ist frech.
Wobei in dieser Folge hatte er es verdient.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen.
War wirklich moserig.
Bei Bob war es Leslie.
Ja, wenn die das, also ganz ehrlich, wenn ich das mitbekommen würde, hey, nicht, dass sie mir hier eine große Szene schiebt.
Oh, diese Leslie, ey.
Böse. Wirklich. Da wäre ich angepisst von.
Da würde Anna erstmal sagen, so Kollege, du brauchst dich in meiner Wohnung erstmal nicht blicken lassen.
Jetzt
erstmal
Feierabend.
Eine Auszeit.
In meiner Wohnung nicht.
Naja.
Genau.
Jedenfalls, dann kommt ja wieder dein guter Freund Ken Keaton auf einmal an im Dunkeln und denkt, dass die da einbrechen wollen. Warum auch immer.
Aber dann können sie ihn auch ganz schnell davon vom Gegenteil überzeugen. Und dann werden sie noch nett gegrüßt und der wünschen ja noch einen
Das ist Quatsch, weil im Buch ist ja ein Grießkrampf viel älter als der Sprecher. Der Sprecher klingt wie so ein 30-jähriger Sportlehrer. Der im Buch ist halt locker 70, weil der hat das alles aufgebaut und hat es dann verkauft. Und der ist halt so ein Grummel, der auch nie was sagt. Also der wird niemals Tschüss sagen.
Ich finde auch, also ich meine, er fungiert ja vielleicht auch noch ein bisschen als Hostelleitung in irgendeiner Form. Vielleicht deswegen, weil er das Gefühl hat, er muss irgendwie seine Gäste gut behandeln. Aber das fand ich auch komisch, weil auch im Hörspiel kommt er schon echt eher griesgrämig rüber und das war irgendwie zu nett für ihn einfach.
Ja, vor allem im Buch ist er einfach nur Rentner, der das aufgebaut hat und dann an die komischen Blumen verkauft hat. Das heißt, der muss ja nicht mal nett sein, der hat ja nichts davon, der hat sein fettes Geld bekommen und lebt da halt einfach, bis er tot umkippt.
Und dann kommt sehr seltsame Fahrstuhl-Lounge-Musik, die mich extrem rausgebracht hat. Ich weiß nicht. Ich
muss vorstellen, Anna saß hier und einfach mitgeweibt.
Augen wurden größer und größer.
Anna saß hier so, ganz komisch. Es war so, Anna, alles gut? Ja, es ist gerade so chillig.
Bisschen groovy.
Bisschen groovy.
So, wirklich, es ist so richtige Fahrstuhlmusik gewesen. So, wenn du so einen Hotelfahrstuhl, wenn du in so einem Hotelfahrstuhl sitzt, da so, ist dann...
Ja, so das war ungefähr. Sie nicht, aber so ungefähr so
vom Vibe, stellt man
sie so vom Vibe her.
So ein bisschen Light Jazz und ein bisschen Haus noch dazwischen. Weiß ich nicht, es hat gar nicht gepasst irgendwie, aber es war auch ein bisschen lustig.
Sie treffen sich dann zurück mit Peter im Hotel und Peter erzählt dann, er hat unter anderem den Plan vom Klostergelände bei O'Brien im Zimmer gefunden und ein geschichtliches Buch über Mönche. Und das finden sie nämlich heraus, eigentlich ist der Kerl Historiker. Ja. Und kein Geisterforscher.
Und ein Fan von Liebesdramen.
Und ein Fan von Liebesdramen.
Ganz wichtig.
Und dann kommt die Nacht und dann kommt der nächste Tag und Bob tritt sein Amt als Aushilfsgärtner an, zumindest möchte er es gerne antreten, muss sich dann aber mit Audrey ein bisschen duellieren.
Ja, und zwar mit seinen Bio-LK-Kenntnissen, die ihm Justus noch beigebracht hat.
Audrey ist ganz reizend.
Oh ja.
Audrey ist wirklich schlimm.
Super nett.
Mit der würde ich keine 5 Minuten aushalten und ich würde durchdrehen. Das meine ich vollkommen ernst.
Das ist absolut verständlich.
Das auf jeden Fall.
Das Ding ist, ich habe noch gesagt, als wir das gerade gehört haben, ja, die wird aber noch ein bisschen netter. Aber diese Szene, wollte ich gerade sagen, diese Szene war auch nachgespielt auf dieser Record-Release-Party.
Ja gut, da
wo
war
sie dann so ein bisschen gemeinsam, sie macht nämlich ein bisschen gemeinsame Sache mit Bob und geht dann zusammen irgendwie da das Gewächshaus erforschen und will ja auch zusammen in den Garten einbrechen und ist dann so ein bisschen, bist du nicht neugierig, willst du nicht mitkommen, komm, wir machen gemeinsame Sache, wir gucken da ein bisschen illegal rum. Und da wurde sie eigentlich ganz nett und meinte dann, also war eine okay Situation zwischen den beiden einfach. Und das war nicht mehr eigentlich, schick dich was zu trinken holen, was auch passiert ist, ganz komisch. Das
hat
kommt
sie nur gemacht,
gar nicht
um eine Rose zu klauen.
Ja.
Deswegen, die hat ja auch trotzdem Dreck am Stecken, so ganz.
Und dieser Dialog ist auch sowieso total lustig, weil Bob sie ja die ganze Zeit dafür lobt, wie gut sie denn da irgendwie die Erde umgräbt und dass das so professionell aussieht.
Wow. Naja, auf jeden Fall betteln sie sich dann im Gärtnern so ein kleines bisschen und nachher resümiert Bob dann, dass sie Tessa so sehr ausgefragt hat, dass selbst darauf Tessa ein bisschen das Ganze seltsam vorkam. Und dann denken sie, da vielleicht irgendwie ein bisschen was seltsam dran. Können sie aber natürlich noch nicht auflösen sofort, weil noch ist es nur eine Vermutung.
Du meintest gerade, dass Mendel Wissen hat ihm Justus noch vorher beigebracht. War das auch im Buch?
Das war im Buch, dass Justus mit ihm nochmal gepaukt hat am Morgen.
Oh Gott,
weil Bob kann
ja
sowas
gut.
nicht wissen.
Das finde
ich
aber
ja
lustig.
Super.
Nee, Bob ist nicht so ein Bio-Nerd, wie der jetzt gespielt hat.
Ich habe mich nämlich gewundert. Im Hörspiel kommt es nämlich nicht vor. Und bei
dem
Bewerbungsgespräch war ja also, ja, Mendel, hier, das und...
Der gute Gregor Mendel.
Drei Chromosomensätze und zwei und bla. Und
ehrlich gesagt, als ich eben im Hörspiel Mendel gehört habe, war ich bei... Warum auch immer Mendelssohn Bartholdy und war beim Musiker.
Ach,
ja. Und dachte, warum erzählt er das gerade eigentlich? Bis dann irgendwas von Chromosomen erzählt. Ach so, der Mendel.
Der Gregor Mendel.
Halt. Aber ich dachte beim ersten Mal, Mendel, was hat das denn jetzt
Mendelssohn Bartholdy?
Was hat das denn jetzt mit dem zu tun? Das war, naja.
Ah, zum Glück gar nichts.
Manchmal lange Leitung und so, aber das darf vorkommen nach 7 Stunden Blog-Seminar.
Ist ja egal, ist ja nichts passiert.
Im Blog-Seminar?
Nee, mit Mendel. Die sind eh beide tot, von daher kann sich eh keiner mehr beschweren.
Das ist egal, das ist beide irgendwie naja.
Audrey teilt aber auch gut aus gegen Bob. Mhm. Und zwar so sehr, dass am Ende halt beide zum halben Gehalt erstmal Probe arbeiten.
Genau.
Sympathisch auf jeden Fall.
Ja.
Dann geht der Tag rum und es kommt plötzlich Mr. O'Brien zusammen mit Mr. Keaton.
Genau. Und die haben irgendwie so ein cooles Gespräch über O'Briens Forschung und man merkt eigentlich erst, dass Keaton sagt, ja, sag mal, also du mit deinem Geisterkram da, ne? Steigt dann aber voll drauf ein und ich finde, da merkt man dann doch sehr die falsche Fährte, die extra gelegt wird.
Denn am nächsten Tag ist der Jahrestag der Indianer, also der Indianerangriff auf die Mönche. Der Chickasaws, ne?
Genau. Kumisch.
Kumisch. Kumisch, ja, alles.
Die Kumisch.
Die Kumisch. Guck mal, ich habe doch letztens noch erzählt von den Winnetou-Geschichten.
Und dann kündigen die noch dieses Feld mit dem Feuer. Das haben die ja basically angekündigt, dass da dann die toten Mönche sind, die Interviews geben und irgendwie so. Genau das haben sie angekündigt. Und da werden die drei nicht sofort stutzig, dass das dann genau in der Nacht passiert. Nee, danach kommt übrigens der übelste Techno-Einspieler, den fand ich richtig gut. Aber auf den großen Boxen auch richtig gut gewesen.
Da
wurde
auch sehr viel geschnitten zwischen diesen Szenen. Dazwischen also machen wir da jetzt? Bob und Audrey und diesem Feld der Mönche, da ist im Buch verdammt viel noch.
Also machen wir jetzt Buch versus Hörspiel?
Hier auf jeden Fall.
Vom Manuskript ins Mikro, Buch versus Hörspiel.
Ihr habt euch ja gefragt, warum diese Motorradfahrer am Anfang da fast einen Unfall gebaut haben. Das ist jetzt nämlich wichtig, weil erstmal Audrey bricht halt bei Tessa Palmer ins Gewächshaus ein und klaut eine von diesen schwarzen Rosen, die sie da züchtet. Bob sieht das halt heimlich, tauscht das dann aus gegen eine von diesen gefärbten Billigschwarzrosen. Und ja, die merkt es nicht, die gute Audrey, und dann ist Feierabend, sie fährt mit ihrem Motorrad nach Hause. Und Bob sieht halt, dass er irgendeine Rockerin gerade wieder schwarze Rosen kauft, weil das wurde auch nicht erwähnt. Die Rocker sind da, weil irgendeine Rockband da mal so einen Großauftrag an Rosen gemacht hat. Deswegen verkaufen die diese komischen Totenkopfrosen. Und die Fans von dieser Band, die kaufen halt regelmäßig so Großbestellungen.
Doch irgendwas war da von so einer Fanhochzeit. Das war, glaube ich,
ja, genau.
Auch
ein Hörspiel. Genau. Ja, aber nur knapp. Und deswegen sind die ganzen Fans halt mit ihren Mopeds immer da. Und dann fährt halt Bob mit dieser guten Frau, die Lisa heißt, oder Lisa, halt mit, weil sie denkt, das ist ein Liebesdrama.
Aha.
Dass Audrey halt Bobs Freundin ist und ihn da irgendwie stehen gelassen hat. Und sie denkt halt, sie fährt Bob jetzt nach Hause, weil er angeblich nur 3 Straßen weiter weg wohnt als Audrey.
Ach so.
Das heißt, sie setzen da irgendwo in so einem kleinen Kaff ab und Bob kann halt erstmal sehen, wo Audrey wohnt. Wird da aber von so einem komischen Typen angesprochen. Ein Verwandter von Audrey, weil er denkt erst, es wäre irgendwie der Vater oder so, es ist halt der Onkel. Das kommt aber auch erst später raus, weil das ist eigentlich nicht so wichtig für die Haupthandlung, ist aber halt auch so ein Nebenstrang, der gar nicht vorkommt im Hörspiel. Deswegen, um es kurz zu machen, dann kommen halt Justus und Peter auch da an, weil Bob muss ja irgendwie wieder nach Hause da, zum Kloster. Dann essen die erstmal da Burger, Bob seinen Veggie-Burger, ganz wichtig.
Justus wieder mit extra Fettig, extra ja. Bacon, ganz viel Fleisch.
Und dann die Auflösung, sage ich jetzt, weil die kommt halt im Hörspiel nicht vor und ist nicht wichtig, dass halt Audrey für ihren Onkel spioniert hat. Weil der Onkel Rosenzüchter in einem anderen Tal ist und also ein Konkurrent ist. Und der möchte halt wissen, was Tessa Palmer da schon erreicht hat mit ihrer Forschung.
Und deswegen wird sie nachher verhaftet? Audrey? Bei dem Hörspiel wurde sie nachher verhaftet?
Ja, ich glaube schon, aber das war vor allem halt der Onkel, der der Drahtzieher war. Weil der halt gern selbst die schwarze Rose haben wollte.
Ich glaube, im Hörspiel hat man gar nicht so wirklich eine Erklärung, warum sie da jetzt in Handschellen
eben
ist, ne?
Weil Audrey braucht man im Hörspiel nicht. Die ist auch nur für diesen Nebenstrang. Die hätte man einfach weglassen können, alles wäre gut gewesen.
Ja, sie braucht man halt nur so für den Schmunzler am Rand, weil die sich so seltsam mit Bob battelt.
Genau. Und dass sie so nett war, ist halt auch nur die Taktik, um Bob wegzuschicken, um halt da einzubrechen.
Ja.
Die war halt nicht nett, weil die auf einmal ein gutes Herz hatte. Die war einfach strategisch.
Ja.
Auf jeden Fall ist dann mitten in der Nacht und, wie du schon gesagt hast, Bob und die Jungs, Lin und die Jungs.
Genau.
Bob und die Gänge.
Lin und die Jungs sehen die Blitze und dann teilen sie sich auf. Bob und Lin fahren hin zu den Blitzen und Peter und Justus schauen sich nochmal Aubreens Zimmer an. Und dann ruft kurz darauf Bob an und dann kommt ein sehr schönes Zitat. Justus, wir sind gefoppt worden.
Wirklich auch das Erste, was er sagt. Es hört auf zu klingeln, Justus geht dran, wir sind gefoppt worden.
Na, so eine Überraschung.
Aubreen wollte sie nämlich eigentlich weglocken. Und damit ist Aubreen wahrscheinlich im Garten.
Genau.
Und dann fahren oder gehen, ich weiß nicht, wie weit das dann letztendlich ist.
Halt, stopp, es kommt nochmal ein dummer Einspieler.
Halt, stopp, jetzt rede ich.
Also erstmal regt sich Bob ganz fürchterlich drüber auf, dass er da irgendwelchen Touri-Kram-Meld in Taiwan gefunden hat. Das finde ich auch super lustig.
Auch lustig, muss ich kurz einwerfen, dieses Zitat gab es schon mal, nämlich bei, wie heißt das jetzt, Folge 190, da die Kammer der Rätsel.
Echt?
Wo die diesen Joystick abbrechen.
Stimmt.
Ja, bestimmt Made in Taiwan.
Stimmt.
Die haben irgendwas gegen Taiwan.
Nee,
ganz ehrlich.
Nur Bob.
Arme
nur Bob.
Insel. Armer Stadt hat nichts gemacht.
Vor allem die armen Taiwaner haben auch echt Probleme mit China und
eben,
so.
Eben, deswegen einfach Made in China. Ganz ehrlich.
Und dann
Bangladesch.
Und dann kam dieser seltsame, ich hab's Holzfrosch-Einspieler genannt. Wie so wie diese kaputten, diese Holzfrösche.
Oh
weißt
Gott.
Du, wo man
ach, dieser Einspieler.
Und das rattert so komisch.
Ich glaube, das war kein dieses diese Rolle, dieses Musikdings, wo du so rüberrutschen kannst, diese Ratsche.
Ja.
Also, so gefühlt so, als hätte einfach jemand diese Ratsche gespielt, so klang
hat
das.
Hat da wahrscheinlich auch irgendjemand.
Und ich, also du hast auch eben schon treffend formuliert, ist ein bisschen wie dieser Gurgel-Zahnputzspieler, den wir irgendwann hatten.
Das hatte direkt die Assoziation davon, so ganz leicht.
Das war ein schwarzes Monster, ne?
Boah, ja, dieses
Das war gar nicht mal so schlecht
nachgemacht. Ich war aber auch wirklich verstört.
Das war auch einfach ein Psychoterror.
Das war auch wirklich, also dieser Einspieler ist genauso seltsam, fällt aber nicht so doll auf, aber passt auch gar nicht da rein. Egal, weiter. Justus und Peter gehen jetzt zum Garten.
Und klettern die Leiter hoch, damit sie reinkommen. Und hören dann Arbeiten im Tunnel. Und dann werden sie erwischt von hinten, überrascht, von O'Brien. Und der fragt die Jungs, was sie denn hier täten.
Ja, was wohl.
Die spionieren. Und er sagt, die hätten da gar nichts zu tun. Das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Weil dann, das sagen sie ja, aber sie dürfen hier sein. Und das ist seine Aussage, im Dienste der Forschung darf ich das tun.
Ja, ist eine schöne Ausrede. Dann darf man ja alles
sagen. Kennen
eigentlich wir doch schon. Empirisch nachvollziehbar.
Mensch.
Dann gehen sie weiter, wollen wegrennen. Justus wird als Ratte bezeichnet.
Und Peter möchte eine Friedenspfeife rauchen.
Peter möchte eine Friedenspfeife rauchen. Tun sie dann aber nicht, weil sie fändern Keaton in diesem Tunnel und stellen fest, oha, die arbeiten zusammen.
Genau. Und der hat da irgend so ein Etui in der Hand.
Er hat da was gefunden und dann wollen sie die Jungs einmauern. Zumindest ist das so ein Vorschlag
ganz
gewesen.
Ganz schön brutal.
Schon brutal, aber das Glück währt nur kurz, denn dann kommt die Polizei. Die Polizei. Und die Polizei hat schon Audrey verhaftet, weil die zusammen mit dem Onkel eben, das scheinbar kam es vor, ich habe es mir aufgeschrieben.
Kommt im Buch.
Also die Forschungsergebnisse
der Onkel wird auch verhaftet, das ist auch irgendwo, der geistert auch noch rum.
Eine richtige Erklärung für, ist das, weil sie die Rose klauen wollte?
Ja, naja, weil sie Tessa ausspielen wollte, das haben sie im Beispiel gesagt.
Weil der Onkel halt Konkurrent ist und halt selbst diese schwarze
Rose wollte. Und deswegen
wird
sie in Handschellen ab, naja gut.
Das war eigentlich der Onkel, der im Buch in Handschellen abgeführt wird. Also
ja,
gut. Ist es alles vertauscht.
Das ist doch eine Untersuchungshaft, Freunde der Sonne.
Ja, in den USA.
In Handschellen, naja.
Und dann der Grund, warum das alles gemacht wurde, ist, dass ein Mönch damals vor vielen, vielen Jahren eine schwarze Rose gezüchtet hat. Aber dachte, es wäre das Teufelswerk.
Also sein Abt dachte das. Der hat ihn nämlich irgendwie total verurteilt und meinte, er hätte da jetzt irgendwas rangezüchtet, was Teufelswerk ist. Und kurz darauf ist der dann halt auch wirklich gestorben. Und dann hat man es zusammen mit ihm beerdigt. Oh, gruselig.
Ja, und dieses Grab mit den Notizen, das haben sie dann gefunden. Und das war eben da, wo sie dann an diesem Tunnel gebuddelt haben, weil sie wollten diese Notiz suchen. Haben sie auch gefunden, aber die ist, weil sie einfach wahllos reingeschmissen wurde und nicht irgendwie bewusst, dass man das in vielen, vielen hundert oder Jahrzehnten später, wie auch immer,
150 Jahre
wiederfinden sollte, war es einfach nur noch unleserliches Zeug.
Schade.
Und somit ganz viel getan für nichts.
Ja, und ich finde das Ende sehr abrupt. Jetzt kommt nämlich einfach nur noch Matteo wieder, er darf jetzt wieder da sein.
Lynn freut sich.
Ich finde ein bisschen, wie sie auch lacht, so sehr hysterisch.
Sehr.
Naja.
Ja, das war sehr hysterisch, aber gut.
Aber, ich finde ein bisschen schade, dass man ihn gar nicht hört. Also wirklich nicht einmal. Es geht die ganze
Buch
Zeit
aber auch
um
nicht.
Ihn.
Da wird auch nur gesagt, wir haben mit dem gesprochen und so und so. Weil das Buch ist aus Bobs Perspektive, wirklich. Das muss man so sagen. Das ist so ein richtiger Bob-Fall.
Weil ich finde es halt so total krass, weil es geht die ganze Zeit um ihn und er muss doch wissen, dass es um ihn geht.
Ja, irgendwie schon.
Und eigentlich hätte er ja auch noch viel mehr Informationen liefern können, weil er hat ja am meisten gesehen. Und da frage ich mich doch ein bisschen, warum reden sie nicht mit ihm?
Im Buch
und dann
haben
ist auch Schluss.
Ja. Aber im Buch wurde es halt auch wirklich nur indirekt
sagen, aber
gesagt.
Aber wenn es auch komplett runtergekürzt war, ist eigentlich irgendwie schade.
Schade.
Na gut.
Ja. Schade Schokolade, Ende im Gelände.
Ja, das war es auch schon mit der Folge.
Und alles jetzt hätte ich gerne Anna und Clarissa.
Die Franklin-Analyse. Psychologische Analyse des Bösewichts.
Ja gut, also.
ja gut, dann
ja gut.
Ja gut.
Oniva.
Ich weiß nicht, also psychologisch zu analysieren, ist das doch deutlich wenig. Da passiert ja gar nicht so viel. Also wir haben jetzt jemanden, der irgendwie ein Rezept für eine schwarze Rose versucht zu klauen und sich dafür ausbrechermäßig einen Tunnel auf die andere Seite einer Mauer gräbt und dann versucht, irgendeiner Familie da ihre Eigentümer abzuluxen. Und ja. Das war's auch eigentlich, ne? Mehr passiert nicht.
Nö, das war alles.
Psychologisch analysieren könnte man eher noch das Ehepaar Blum, die sich immer selber den Satz irgendwie klauen und
das
finishen.
Ist auch so anstrengend
Tick, gewesen. Trick und Track, wirklich.
Und wie sie ihn auch die ganze Zeit dazu ermahnt, dass die anderen jetzt doch auch mal sprechen dürfen. Das finde ich auch wirklich sehr lustig. Ja, nö, also verbrecherisch mäßig.
Tote Hose.
Wirklich. Kann man jetzt noch den einen Typi da nennen, der irgendwie einen auf Wissenschaftler macht und eigentlich Schauspieler ist? Gut, bisschen Identitätsklau vom eigenen Bruder betrieben.
Auch ein bisschen.
Wo ich mich auch immer noch frage, warum denn? Also er probt irgendwie eine Rolle für den Film.
Das war sehr verwirrend, das hätte man auch weglassen können.
Aber die Rolle ist sein eigener Bruder, oder?
Nee, ich glaube, er macht jetzt diese Historikerrolle, um da diese Show zu machen,
ja,
im Sinne
genau.
Von, ich will hier die Sachen finden und ich mache ja eine Show, falls irgendwer Fragen dumm kommt, warum ich das mache, weil ich hier diese riesen Show mache, aber eigentlich ist er halt Schauspieler.
Deswegen auch dieses Liebesbuch, weil er es eigentlich verfilmen wollte oder Theater aufführen wollte, was auch immer.
Gut, also wir haben Diebstahl, Identitätsklau und
verrücktes Ehepaar.
Mordversuch wegen Einmauerung.
Schiefgelaufenes Patentrecht.
Ja, solche Sachen.
Ja, weiß ich nicht. Also ist ein bisschen mau, ist irgendwie, weiß ich nicht, hat so ein bisschen so ein Hani-Nani-Krimi-Vibe, habe ich das Gefühl.
Ja. Dann können wir das nächste eigentlich ganz kurz abarbeiten.
Masakept, die Fehleranalyse.
So, also da stört mich ja jetzt immer noch dieser blöde Zugriff zu den Computer.
Ja, das war ja eigentlich auch alles, was diese Folge als Fehler drin war.
Ja.
Und, darf auch mal passieren.
Mir ist aber auch noch aufgefallen, als am Ende Bob Audrey ja mitbringt, reagiert Justus ganz irgendwie so gereizt auf sie, als würde er sie schon kennen. Genau.
Ja, genau, weil es im Buch halt so ist, im Hörspiel ist es rausgekürzt.
Hätte man es umschreiben müssen.
Weil,
ja, hätte man.
Ich habe die Szene einfach löschen. Genau, ich habe die Szene halt auch gehört, gespielt und da trifft sie ganz kurz auf alle drei und Bob sagt, jo, wir müssen jetzt übrigens weiter arbeiten gehen und,
genau.
Und Justus merkt schon, boah, die ist richtig anstrengend und sagt nur so, ja, viel Glück, ne, halt mal gut durch. Und das passiert aber in dem letztendlich geschnittenen Hörspiel gar nicht und er reagiert aber trotzdem so super angezickt auf Audrey und das ist irgendwie, weiß ich nicht, also es ist mir zumindest aufgefallen.
Na dann, Anna, du bist heute mit allem dran gefühlt. Darfst du jetzt auch die Folge in einem Satz hier für uns darbieten.
Visitenkarte. Die Folge in einem Satz.
Ich habe mir Gedanken gemacht, es ist geworden Nerd-Battle über Mendel, Interviews mit toten Mönchen und wirklich viele Möglichkeiten bei Monastery Rose.
Ja, finde ich gut. Nehmen wir.
Machen wir so, dann machen wir weiter und arbeiten die Kategorien quasi, wie ihr das kennt, gefühlt alle hintereinander ab.
Von Norris bis Kirschkuchen. Die Folgenbewertung.
Ja, komm, Timo.
Ich mach's ganz kurz, ein schmerzloses Strandtag. Ich finde, das Buch war wirklich gut, das Hörspiel war okay, es hat mir nicht ganz so gefallen wie das Buch, aber im Buch waren halt auch viele Schlüsselszenen drin. Deswegen ist ein runder Fall, das Cover wertet das Ganze auch nochmal auf, dann generell dieser Flair da von Rosen und Kloster, das hatte so ein bisschen Erbe des Meisterdiebs mäßig da mit dieser Anlage. Schön war, dass man mal was Neues gesehen hat. Bob war ein bisschen abweichend, aber war insgesamt spannend mit
abweichend
Action.
Abweichend oder abweisend?
Beides. Abweichend, aber auch abweisend.
Nee, wobei eigentlich wurde er nur abgeweist. Aber
und Leslie. Geschichte. Leslie kam vor, auch ein Pluspunkt.
Ja,
deswegen,
das stimmt.
Deswegen, runder Strandtag mit schöner Sonne.
Ja, ich finde, kann man gut hören. Ich habe es jetzt nur einmal gehört und ich finde, ist ein nettes Hörspiel. Ich glaube, dass ich, je häufiger ich es hören würde, wahrscheinlich ein bisschen kritischer werden würde. Ich fand es aber echt ganz nett. War definitiv von den ganz, also von den neueren, also so ab 205 Fällen, fand ich es echt doch wirklich ein ordentliches Hörspiel. Ich bin beim Strandtag, wo sie aber mit dem Fahrrad zum Strand fahren oder zumindest vom Strand wieder zurückfahren mit dem Fahrrad, also so ein 2-, da bin ich, da ordne ich mich ein.
Ja, also ich mochte halt, wie gesagt, dieses komische, abrupte Ende wieder nicht. Das ist irgendwie, zieht sich so durch bei mir. Ich mag das nicht, wenn auf einmal so alles aufgedröselt wird und jetzt fehlte da auch irgendwie noch so ein bisschen der Kontext zu Audrey und ich hatte irgendwie das Gefühl, das wäre so cool gewesen, das noch so ein bisschen auszuführen. Ich bin natürlich jetzt auch ein bisschen gefärbt, weil ich habe die Szenen ja auch noch gespielt gehört und die waren halt einfach irgendwie lustig und da haben sie auch noch mal ein bisschen was mit rausgeholt. An sich fand ich an dem Hörspiel gut, dass das wieder so eins war, wo man sich die Locations besonders gut vorstellen konnte irgendwie. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten, mich da reinzuversetzen, wie es da aussieht oder, ne? Also dieses Hostel ist irgendwie sehr präsent in meinem Kopf, wie es da innen drin aussieht und dann diese Hügel mit den Rosen drauf und dieser Garten mit dieser Mauer und so. Das passt schon alles sehr gut. Sagen wir mal so, ich fand das geschnittene Hörspiel tatsächlich jetzt nicht so gut wie das Live-Event. Einfach, weil der Kontext gefehlt hat. Und bin bewertet aber.
Das Live-Event.
Ich bewerte das Live-Event. Das Live-Event. Nee, das Live-Event war ein solider Strandtag. Und jetzt ohne den bisschen Kontext und ohne so dieses aufgeregte Feeling von, ich sitze mit ganz vielen Menschen da und höre das zum ersten Mal, wäre ich auch bei einem Strandtag mit irgendwie mit dem Fahrrad hingefahren. Ja. Ja.
Gut. Wir müssen heute keinen Zufallsgenerator drehen, weil ihr kennt das ja, die Folge ist außerhalb des Kontextes, weil ihr habt sie direkt freitags bekommen. Also entweder habt ihr jetzt die ganz neue, frische Folge schon gehört oder ihr hört sie am besten jetzt direkt hier nach und wisst dann, was abgeht.
Oh yeah.
In diesem Sinne.
Es ist eine gute Folge.
In diesem Sinne, tut es.
Tut es. Do it. Do it.
Do it now.
Also ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört. Ich sag mal, schönes Wochenende. Sonst bis Mittwoch.
Macht's gut.
Genau.
Au revoir.
Schaltet den Verstärker ein. Die drei Fragezeichen Fan-Podcast mit Leon, Timo und Anna.
Ach so, jetzt halt, PPS. Wir haben noch eine wichtige Mitteilung für euch. Bevor ihr jetzt abschaltet, lasst euch gesagt sein, wir werden moderner und gehen mit der Zeit. Deswegen haben wir uns entschieden, ein neues Logo jetzt endlich mal einzuführen. Nichts gegen das alte, das war schon sehr brillant. Aber das Neue, das ist nochmal richtig, richtig cool. Also guckt gerne bei Insta, da ist es jetzt auch schon drin. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ja, soweit war es das Wesentliche. Danke.